Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Wie stehen die Chancen, dass diese schwarz-rot-pinke Koalition noch vor Weihnachten angelobt wird, oder steuern wir auf Neuwahlen 2025 zu? Wie müsste so eine neue Koalition, so denn sie denn zustande kommt, sich selbst vermarkten und verkaufen? Das möchte ich jetzt die Strategie- und Politikberaterin und gleichzeitig einstige langjährige Sprecherin von ÖVP-Kanzlerin Wolfgang Schüssel, Heidi Glück fragen, und damit schönen guten Abend.
Guten Abend.
Frau Glück, man hat ein bisschen den Eindruck, da geht nichts weiter in den Verhandlungen zwischen Schwarz-Rot und NEOS. Ab und an sagen dann die drei, nein, nein, es läuft eh und es wird eh verhandelt. Und die ÖVP erinnert mich dann immer wieder, naja, der Zeitplan ist genauso, wie er damals zwischen Schwarz und Grün war. Aber täuscht dieser Eindruck, dass es irgendwie lähmend wirkt?
Nein, ich glaube, das ist auch das, was die meisten Menschen in Österreich mitkriegen, dass eigentlich noch nichts da liegt, noch nichts am Tisch liegt. Und das ist auch ein bisschen, wie soll ich sagen, das Problem dieser Verhandlungsrunden jetzt. Natürlich, auf der einen Seite kann man nicht Teilergebnisse bekannt geben, weil klar ist, das ganze Paket steht dann, wenn alle Themen sozusagen durchgearbeitet sind und wenn man über alle Themen einen Konsens gefunden hat. Auf der anderen Seite, glaube ich, muss man aufpassen, dass nicht langsam die Menschen ungeduldig werden. Und nicht nur die Bevölkerung, weil es sind jetzt doch dann, glaube ich, so an die 8, 9 Wochen nach dem Wahltermin. Und langsam wollen die Leute auch wissen, in welche Richtung geht's, wohin geht das Ganze. Und ich denke, da wäre es wichtig, sozusagen zu definieren oder mal auch offensiv zu kommunizieren, wo soll Österreich in den nächsten 5 Jahren hingehen? Wo wollen wir stehen? Wo wollen wir bei den Besten sein, bei verschiedenen Themen, sei es in der Wirtschaft, beim Wirtschaftsstandort, in der Exportquote, vielleicht auch bei der Forschung etc. Und ich glaube, da wäre es wichtig, dass nämlich auch alle drei kommunizieren, das sind unsere Zielsetzungen, dort wollen wir hin, und jetzt arbeiten wir im Detail die Maßnahmen aus und die Schritte aus, die dafür notwendig sind. Das, glaube ich, müsste jetzt dann langsam kommen. Ich glaube, sonst wird auch Herbert Kickl nicht zuschauen und abwarten, bis vielleicht irgendwann einmal im Jänner oder im Februar ein Ergebnis auf dem Tisch liegt.
Kurz, Sie sagen, da wird auch Herbert Kickl nicht abwarten, sagen, die Bevölkerung wird langsam unruhig. Aber ist es nicht doch so, dass Teile der ÖVP dann unruhend werden und den Druck erhöhen könnten, doch in eine Koalition mit Herbert Kickl zu gehen?
Ja, natürlich könnte auch der Druck vor allem über die Schienen kommen, die jetzt vielleicht gar nicht so begeistert sind, dass die ÖVP jetzt mit der SPÖ und den NEOS verhandelt. Insbesondere aus Teilbereichen der Wirtschaft, auch aus Teilbereichen der Industrie, weil dort die dringlichsten Dinge auch sozusagen darauf warten, wie geht es weiter, gibt es genügend Finanzierungsfortschritte auch, wo finden Entlastungen statt, ja, wo braucht es neue Einnahmen, wen trifft es, weil die Wirtschaft und die Industrie natürlich auch langfristig planen muss. Und wir sehen ja, wenn wir fast täglich die Fernsehnachrichten konsumieren, dass eine Firma nach der anderen Insolvenz anmelden muss. Also da ist schon sehr viel gefragt, und da wäre es, glaube ich, schon wichtig, so ein bisschen einen Art Fahrplan einmal zu kennen, wohin geht die Reise.
Wie groß würden Sie denn, Sie haben jetzt zwei Gruppen angesprochen, Teile der Wirtschaft, bei der Industrie sind es, glaube ich, noch mehr, die eine Koalition mit den Blauen präferieren würden, aber wie groß schätzen Sie diese Gruppe in der ÖVP insgesamt ein? Weil es gibt natürlich 4 Bundesländer, die derzeit auch mit den Freiheitlichen regieren.
Ja, ich glaube, es ist gar nicht so sehr die Größenordnung, aber vielleicht ist es sozusagen die Stärke der Gruppe. Nicht die repräsentieren natürlich einen wichtigen Bereich, nämlich derer, die Arbeitsplätze sichern, garantieren oder eben nicht. Und das ist sozusagen, das hat dann schon einen Effekt, nämlich auch auf die Mitarbeiter in ihren Unternehmen. Das sind auch die, die dann letztlich auch ein bisschen dort die Stimmung weitergeben, ob es jetzt gut läuft oder weniger gut läuft. Mhm. Und das überträgt sich dann natürlich auch. Insofern denke ich, wäre es natürlich wichtig, und die ÖVP sagt zwar, ja, ihr wichtigstes Thema ist sozusagen die Standortpolitik, aber das müsste man sozusagen auch mit Leben erfüllen oder mit Inhalten erfüllen, um den Leuten Zukunft und der Zuversicht auch wieder anzubieten.
Aber hat die ÖVP dann nicht ein bisschen ein Problem, dass zum Beispiel Herbert Kickl und Co. so und so die ganze Zeit rumrennen und sagen, für das Fiasko, also Budgetloch und sinkende Zahlen im Wirtschaftsbereich, also Wirtschaftsflaute de facto und eben Gefährdung Wirtschaftsstandort, sei ja die schwarz-grüne Regierung verantwortlich. Wie kommt denn die ÖVP aus dieser Nummer raus?
Ja, ich glaube, die einzige Chance ist, indem sie auch aufzeigt, wohin sie will und was sie dazu
also
auch
sagen,
zu tun gedenkt.
Machen wir es besser.
Erstens einmal, ab jetzt machen wir es besser. Und zweitens auch, wo konkret wollen wir stehen? Mhm. Ja, also wo wollen wir uns auch verbessern? Und wo setzen wir an? Und was sind die Dinge oder wo sind die Themen, die Maßnahmen, über die wir jetzt nachdenken, in vielen Arbeitsgruppen, mit vielen Experten und versuchen, die notwendigen Schritte dafür auch zu definieren, gemeinsam mit den Verhandlungspartnern und dann auf sozusagen einen richtigen, würde ich mal sagen, Wachstumsschub letztlich zu erzeugen. Also ich denke, es wird natürlich nicht von heute auf morgen gehen. Und damit als erste Phase dieser neuen Regierung wird man wahrscheinlich eine Art Sanierungsphase brauchen, nee, wo man klar macht, wie man gedenkt, das Budget zu konsolidieren. Dann braucht es wahrscheinlich eine Art Innovationsphase, in der man sagt, okay, dort pumpen wir Geld hinein, dort fördern wir, dort suchen wir Innovationen, damit dann eine Wachstumsphase sozusagen entstehen kann. Das sind natürlich alles Prozesse, die nicht von heute auf morgen gehen, aber ich denke, es braucht auch diese Botschaft der Zuversicht aus der Politik. Ja? Und das ist, glaube ich, auch die Message, die letztlich diese Verhandler jetzt eigentlich der Bevölkerung geben müssten. Ja? Wir arbeiten wirklich an dieser Zukunft und es kommt auch was raus. Nämlich, dass den Menschen hilft, dass ihnen auch die Sorgen nimmt. Mhm. Sei es jetzt im Bereich der Teuerung, sei es im Bereich der Mietkosten, sei es im Bereich der Lebensmittelkosten.
Aber da hätte man halt
der Arbeitsplatzsicherung.
Da hätte man die letzten 2 Jahre agieren müssen. Hätte man das gemacht, wäre man wahrscheinlich jetzt nicht in der Situation. Man hat extrem viel Geld ausgegeben. Das stimmt schon, weil das Budgetloch ist gewaltig. Grundsätzlich von meinen Recherchen her, glaube ich, sind Sie sich alle einig, dass man was für den Wirtschaftsstandort machen muss. Vielleicht aus unterschiedlichen Blickwinkeln, aber trotzdem, weil / auch Arbeitsmarkt ankurbeln und verhindern, dass da Katastrophen rauskommen. Wo es, glaube ich, am meisten hakt, und da würde mich Ihre Einschätzung interessieren, ist, wie man dieses doch enorme Budgetdefizit wieder in den Griff kriegt. Also wir reden da wirklich von einem Abermilliardenloch. Wie sehr können sich da so Parteien wie ÖVP, SPÖ und NEOS dann auf eine gemeinsame Sparlinie einigen?
Ja, ich denke, da muss einfach klar sein, hier braucht es den
Entschuldigung, wenn 2 Parteien noch zu der Meinung sind, das haben wir nicht verbrochen, das habt ihr verbrochen.
Ja, ich glaube, da braucht es von allen dreien, nicht nur von der ÖVP, aber natürlich vor allem auch von der ÖVP Mut, wirklich auch in gewisse Bereiche, ich sage jetzt mal, hineinzuschneiden.
Zum Beispiel?
Ich denke, man kann sicher im ganzen Verwaltungsbereich einiges einsparen. Man kann an diversen Schnittstellen, auch im Gesundheitsbereich, Verbesserungen machen. Man kann sicher auch durchaus auch Förderungen hinterfragen. Mhm. Durchaus auch, ich sage es jetzt bewusst, auch im Bildungsbereich. Ja? Es gibt Projekte, die gibt es seit Jahren, die keinen wirklichen Fortschritt bringen, aber die man immer wieder sozusagen einfach mitschleppt, die aber auch etwas kosten. Mhm. Also ich glaube, es braucht eine wirkliche eine Art Eigenrevision aller Bereiche. Und ich denke mal, man sagt bei Unternehmen, 10% Einsparungspotenzial gibt es überall. vermutlich gibt es das auch im öffentlichen Bereich. Und da, ich bin zwar nicht dafür, dass man jetzt sozusagen mit der Gießkanne überall 10% runterschneidet, aber dass man auch Prioritäten setzt. Ja? Manche Dinge sind wesentlich. Also man wird wahrscheinlich, bei der Pflege wird man wahrscheinlich nicht einsparen können, weil dort ist eher ein Bedarf an zusätzlichen Mitteln sein. Ja? Aber ich glaube, da muss man ehrlich sein und vielleicht auch ein bisschen die eigene Klientelpolitik nach hinten anstellen und mutig sein, vielleicht auch den einen oder anderen verärgern, aber im Sinne des großen Ganzen, damit das auch wieder in Schwung kommt, damit es auch wieder die Gesamtlage sich verbessert. Und das muss man halt den Leuten auch sehr klar auch argumentieren. Also ich denke mal, dass das Bewusstsein der Menschen oft sehr viel weiter ist als das, was sich die Politik selber zutraut. Mhm. Ja, also dieses Wort, man kann den Menschen die Wahrheit sagen, ja, hat schon etwas für sich, weil sie ja selber wissen, irgendwann geht sich das alles nicht mehr aus. Also würden wir jetzt diese Ausgabendynamik weiterführen, so wie sie in den letzten Jahren gemacht worden ist, dann sind wir einfach bankrott und dann geht nirgendwo etwas mehr weiter. Das wissen die Menschen auch.
Mhm. Ja, die Frage ist, ob die Politik das auch weiß. Aber
ich denke, wissen tun sie es. Die Frage ist, wie groß ist der Mut, ja, auch da wirklich harte Ansagen zu machen. Mhm. Aber das wird es brauchen, von allen drei Parteien.
Mhm. Aber so wie Sie haben das ja schon erlebt, auch im Innenleben, ÖVP, SPÖ, die Kooperation. Glauben Sie, dass das möglich ist, dass die zwei sich da auf was Gemeinsames zusammenraffen? Weil natürlich die Sozialdemokraten haben Angst, da jetzt Sparpakete mittragen zu müssen, die brutalst sind. Und die ÖVPler haben wiederum Angst, dass sie da irgendwelche ideologischen oder dogmatischen Dinge der SPÖ beschließen müssten, die der Wirtschaft schaden würden. Also wie funktioniert das da?
Na, ich denke, wenn man eben einen Gesamtplan hat, der nämlich ein 5-Jahres-Plan ist, dann weiß ich auch, dass zum Schluss etwas Positives rauskommt, wo dann sozusagen für beide Seiten etwas Positives erreicht wird. Ja? Mhm. Aber jetzt sind einmal in der ersten Phase so quasi, muss man halt einmal ins kalte Wasser springen. Ja? Und das muss für beide Seiten natürlich auch gelten. Aber ich denke schon, dass es hoffentlich, sage ich jetzt einmal, genügend vernünftige Verhandler gibt, die das erstens sehen, die sich das auch trauen. Und ich erinnere mich jetzt daran, als Wolfgang Schüssel damals 2001 die große Pensionsreform angekündigt hat. Das war ein Projekt, das hat 1,5 Jahre gedauert. Ja, das war kein Projekt, mit dem man den Leuten versprechen konnte, dass zum Schluss mehr rauskommen wird.
Nein, weniger.
Würde nämlich, ja. Aber hätte es damals diese Pensionsreform nicht gegeben, hätten die Menschen heute ganz sicher nicht die Pension, die sie jetzt bekommen können. Mhm. Und das wissen sie auch. Und ich denke mal, so eine Kraftprobe und eine Mutprobe letztlich, eine politische, würde es jetzt auch brauchen. Und man müsste wahrscheinlich das Ganze als sozusagen nationale Anstrengung auch in der Kommunikation aufsetzen. Damit sozusagen, es ist nicht nur die Politik, die jetzt sich da irgendwelche Dinge überlegt und Maßnahmen überlegt, sondern es braucht natürlich auch letztlich auch ein bisschen diese Mithilfe und dieses Verständnis und das Bewusstsein in der Bevölkerung. Das muss man kommunikativ gemeinsam aufsetzen.
Gut, aber jetzt, wenn ich Ihnen zuhöre, kenne ich, glaube ich, ein paar Rote, die Ihnen zuhören und die sich dann denken, ja, aber warum sollten wir das machen? Dann verkaufen wir alles, wofür wir stehen. Ich sage jetzt die Fraktion Julia Herr zum Beispiel. Und die könnten dann am Ende kippen und sagen, ja, dann soll die FPÖ doch sowas beschließen.
Aber die Frage ist, warum will ich in die Regierung? Will ich in einer Regierung gestalten, weil ich die Situation für das Land verbessern will? Oder bin ich in der Regierung, weil ich meine Machtgelüste...
Nein, aber die könnten der Meinung sein, das, was Sie als Verbesserung ansehen, ist eine Verschlechterung.
Aber das ist der Grundkonsens, auf den hätte man sich, vielleicht hat man es auch getan, wir wissen es ja nicht, auf den man sich in dieser ersten Sondierungsphase...
Es kann sein, dass es die Chefs getan haben, aber es gibt ja Ebenen drunter.
Zum Schluss entscheiden die Chefs und haben auch die volle Verantwortung dafür. Und ich hoffe, sie sind so starke Chefs, dass sie das ihren unmittelbaren Mitstreitern und Mitgestaltern auch klar machen können. Sonst sehe ich auch nicht sehr viel Chancen, dass sich tatsächlich etwas verbessern kann.
Kommen wir ganz kurz auch zur Steiermark, wo ja die FPÖ wirklich extrem stark geworden ist mit rund 35%, die ÖVP auf Platz 2 abgestürzt ist und wo es derzeit dann auch ausschaut, es könnte eine blau-rote Koalition rauskommen. Was würde das Ihrer Meinung nach für die Koalitionsverhandlungen im Bund bedeuten? Oder bedeutet das gar nichts?
Ja, ich denke, dass natürlich der Druck sich durch dieses Wahlergebnis, insbesondere auf die ÖVP, natürlich verstärkt hat. Also für die steirische ÖVP ist es wirklich ein Desaster, ja, weil natürlich auch im Raum steht, wenn es tatsächlich, so wie Sie sagen, es zu einer SPÖ-FPÖ-Regierung kommt. FPÖ-SPÖ-Regierung im Land kommt, in der Steiermark kommt, und die ÖVP muss in die Opposition, dann hat das natürlich gravierende Auswirkungen. Erstens einmal in der Steiermark selber. Die Steiermark hat am 23. März Gemeinderatswahlen, bis auf Graz. Das heißt, alle Bürgermeister starren jetzt natürlich nach Graz, ja, weil das natürlich Konsequenzen hat in der Bedarfszuweisung, in verschiedenen Mitsprachemöglichkeiten, was die einzelnen Gemeinden auch betrifft. Und es hat natürlich auch Folgewirkungen auf die Gemeinderatswahlen, auch wenn die sehr stark sozusagen Persönlichkeitswahlen sind. Aber da tun sich natürlich auch die ÖVP-Bürgermeister jetzt dann schon sehr schwer, wenn man sich anschaut, bei der EU-Wahl hat die FPÖ sehr stark zugelegt, auch in den Gemeinden. Bei der Nationalratswahl haben sie sehr stark zugelegt. Jetzt bei der Landtagswahl. Ja. Also welchen Spielraum habe ich dann noch als Bürgermeister, um realisieren zu können? Die werden immer, jeden Tag hat man das Gefühl, kleiner. Und das macht natürlich schon auch insgesamt den Druck, erstens einmal auf die Verhandlungen, dass sie schnell gehen müssen. Also je länger die Verhandlungen dauern, umso schwieriger wird
es. Das Risiko, dass es scheitert,
und das größere Risiko, dass es scheitert, oder wenn es nicht scheitert, dass nur der kleinste gemeinsame Nenner rauskommt, was genauso schwierig wäre und schlecht wäre in Wahrheit. Also es hat schon Auswirkungen, und ich denke mal, aber es kann natürlich auch eine positive Auswirkung sein, indem man sich noch mehr bemüht, noch schneller die Verhandlungen zum Schluss zu bringen.
Geben Sie mir Ihren Tipp ab, wie hoch halten Sie die Wahrscheinlichkeit, dass diese Koalition zustande kommt, diese Dreier?
Im Bund?
Im Bund.
Ja, also mehr als 50-50 würde ich nicht sagen. Und in der Steiermark habe ich eher das Gefühl, dass es zu blau-rot kommt. Wenn das dann tatsächlich so ist, und ich gehe mal davon aus, da werden die Verhandlungen sehr schnell sein, Kunasek wird vermutlich bis Mitte Dezember ganz sicher abgeschlossen haben, das noch einmal, macht noch einmal mehr Druck. Und wenn wir bis dorthin nicht eine ungefähre Ausrichtung sehen, wie es im Bund weitergehen soll, dann wird es sicher sehr schwierig werden. Vielleicht muss ich dann meine 50-50-Prognose auch revidieren.
Dann steuern wir vielleicht auf einen erneuten Wahlkampf 2025 hin, oder?
Würde ich nicht ganz ausschließen noch, nachdem bis jetzt noch man kein Gefühl dafür hat, geht es in die richtige Richtung und kann es tatsächlich was werden. Also da glaube ich, würde es noch mehr Zuversicht seitens der Politik brauchen als Botschaft an die Bürger.
Zum Abschluss noch, es ist ja jetzt die Entscheidung gefallen, dass Thomas Schmidt, der ehemalige ÖVP-Obergeneralsekretär und einstige Vertraute von Sebastian Kurz, den Kronzeugenstatus bekommt. Das bedeutet jetzt natürlich unter Umständen schweres Ungemach für Sebastian Kurz und ein paar andere ehemalige ÖVP-Repräsentanten. Was bedeutet das für die Partei? Oder bedeutet es gar nichts mehr, weil die zu sehr schon getrennte Entitäten sind?
Ja, also ich denke jetzt mal, für die Verhandlungen selber hat es jetzt keine unmittelbare Auswirkung. Es wird sicher die Spekulationen, die es ja jetzt auch gibt, nämlich wenn das scheitern sollte, kommt Kurz dann Kurz zurück. Ich glaube, das wird diese Gerüchte etwas minimieren.
Von Sebastian Kurz auf eine Rückkehr, weil seine Fans scheinen der Meinung zu sein, Donald Trump konnte das ja auch.
Ja, also die echten Hardcore-Fans von Sebastian Kurz wird das vermutlich nicht besonders berühren. Aber es hängt dann natürlich schon davon ab, wie läuft dann auch das ganze Verfahren, wie läuft der Prozess. Es ist jedenfalls aus der Sicht von Sebastian Kurz die schlechtere Variante. Weil natürlich dann vielleicht das eine oder andere noch zutage kommt, von dem wir heute gar nicht wissen, dass es stattgefunden hat.
Also ich glaube, es bleibt spannend, so ganz wie sicher. Die nächsten Monate, die nächsten werden vielleicht sogar noch spannender. Vielen Dank, Heidi Glück, für die Einschätzungen.
Danke.
Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview weiter. Bleiben Sie dran.